Diese Predigt hat den Titel »Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein?« Viele von uns haben ihr Regal voll von, wie wir sagen, guten, weiterführenden Büchern von Autoren, die wir besonders schätzen, weil sie noch ein bibeltreues Evangelium verkündigen, weil sie Gottes Wort in ihren Werken nicht verfälschen. Und es ist heutzutage schon schwer geworden, sich so einen Schatz anzueignen. Es kommt praktisch ja nichts mehr auf den christlichen Büchermarkt, das den guten alten Autoren auch nur im Entferntesten das Wasser reichen könnte. Es sei denn, ein altes Buch wird dankenswerterweise neu aufgelegt. Und oft bleibt nur mehr das Antiquariat oder eine Leihgabe älterer Geschwister, um an die Werke von einem Binde, einem Lohmann, einem Steinberger oder Humburg und so weiter zu gelangen. Allerdings, allzu idealisiert darf auch ein früherer Autor nicht werden. Denn wer die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte und der letzten Jahrzehnte kennt und dazu Herkunft und Werdegang seiner Lieblingsautoren und ihr kirchliches Umfeld, der wird nicht anders können, als auch bei den Besten von ihnen da und dort etwas zu entdecken, das sich nicht ganz mit der Bibel deckt. Denn ganz sauber kann gar keiner in der geistlichen Spur geblieben sein im Laufe seines Lebens und seines Dienstes. Ebenso bei den heutigen Predigern, die wir gerne hören. Da zeigt sich manche Anschauung, die sich unterscheidet von anderen, die wir auch gerne hören. Wobei sich dann natürlich die Frage erhebt, was stimmt jetzt? Wer hat recht? Ganz zu schweigen von unserer eigenen geistlichen Unzulänglichkeit, die uns grundsätzlich ja vorsichtig machen muss beim Anlegen eines biblischen Maßstabes. Der ist ja zu relativ. Ich denke, es ist damit schon klar geworden, was gemeint ist. Um dieser Dinge und um unserer Seelen willen schauen wir jetzt einmal mehr in Abrahams Leben. Denn auch heute wollen wir uns das Wort aus Jesaja gesagt sein lassen, seht auf Abraham, euren Vater. Wie steht in Jesaja 51,2. Und schon an einer anderen Stelle im Buch Hiob hält der Herr den Satz fest, und zwar im Kapitel 15, Vers 15. Siehe, seinen Heiligen traut Gott nicht, und selbst die Himmel sind nicht rein vor ihm. Diese Predigt soll jetzt kein Misstrauensvotum werden gegen Abraham, sondern sie soll zeigen, wie der Vater und mit ihm jeder Mensch des Glaubens trotz seiner Hinfälligkeit und gerade wegen seiner absoluten Hilflosigkeit als geistlich Armer von Gott errettet und gestützt und im Herrn gestärkt im Glauben weiterwandeln konnte und kann. Und so kommen wir zu 1. Mose 12, zu den Versen 9 bis 13, wo steht, danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai. Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein ganzes Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun sieh, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gaben. Und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Die Hungersnot im Land Kanaan beweist im Herzen Abrahams, dass sein Glaube zu jener Zeit noch nicht gefestigt genug war, um Gott in allen Lagen bedingungslos zu vertrauen. Abraham plant, sich eine Zeit lang in Ägypten aufzuhalten, bis die Not vorbei ist. Das ist eine Anleihe an die Welt. Und wie oft mussten wir auch schon bittere Erfahrungen machen, wann wir neben unserem Glaubensleben mit der Welt geliebäugelt und gespielt und gerechnet haben aus einer echten oder auch vermeintlichen Not heraus. Wir sagen uns, da gibt es einen Arzt, der hilft. Oder ich kenne einen gescheiten Menschen, der kennt sich gut aus, auch hat er Beziehungen. Oder wenn ich jetzt zu einer kleinen Notlüge greife, dann komme ich hier durch. Die Folgen sind ja nicht jedes Mal katastrophal, aber es gibt immer Folgen, weil wir den guten, den schmalen Glaubensweg vertauscht haben mit dem breiten, weltlichen. Jetzt zurück zum Text. Welchen Umstand es zu verdanken ist, dass Abrahams Frau Sarai mit 65 Jahren noch eine derartige Schönheit darstellt, ist uns nicht bekannt. Es mag ihr sehr verlangsamtes Altern gewesen sein aufgrund der langen Lebensdauer und des Umstandes, dass es bei ihr nach weiteren 34 Jahren erst zu einer Schwangerschaft kommen sollte. Dass es aber eine Schönheit war, wie Psalm 45 sie beschreibt, die von innen kommt, diese Ansicht wird durch ihr damaliges Verhalten als Ehefrau und Gehilfin nicht gefördert, aber dazu später. Die Ägypter waren zu jener Zeit tatsächlich berüchtigt für Entführungen von Ehefrauen. Und scheinbar fürchtete auch Abraham diesen Umstand, das heißt, er scheute sich zu der Zeit noch vor Gerüchten und Befürchtungen. Hier wird es gut sein für uns zu bedenken, wo wir selber denn stehen diesbezüglich. Gerade in unserer Zeit mit ihren Medien sind wir täglich vielem ausgesetzt, das auf uns einwirkt, und wir von uns ist wohl in der Lage, das alles richtig zu werten und einzuordnen, dem Glauben gemäß. Wo wir doch selber nicht selten von der Endzeit sprechen und werden so oft hin und her bewegt von der Welt und auch vom Wind mancher Lehre. Und hier zeigt sich die Geduld und der Glaube der Heiligen. Gleichzeitig aber zeigt sich mehr denn je, wie verständlich das vorhin zitierte Wort aus Hiob 15,15 nun geworden ist, dass nämlich Gott seinen Heiligen nicht traut. Denn allzu viele Christen interpretieren die Weltgeschehnisse, von denen sie erfahren, hauptsächlich zu ihrem eigenen Nutzen und ihrem ungestörten Gefühlsleben. So hier auch Abraham, sage doch, ich bitte dich, du seist meine Schwester. Das ist so eine Halbwahrheit, so eine Notlüge. Wir wissen natürlich alle, dass eine Notschlachtung auch nichts anderes ist als eine ganze Schlachtung, und wir wissen, dass es sich mit Notlügen nicht anders verhält wie mit den White Lies, wie die Amerikaner sagen, mit den weißen Lügen, um jetzt noch schnell den Fokus von uns vorzubewegen auf andere. Das tut ja gut, nicht wahr? Werfen wir jetzt aber einen Blick zum Himmel. Was tut denn Gott bei der ganzen Sache? Er greift ein. Gemäß seines Eides greift der treue Bundesgott ein, ungeachtet des verkehrten, des sündigen Verhaltens des Bundesempfängers Abraham. Was aber passiert? Lassen wir das Wort Gottes ungehindert auf uns einwirken, dann gilt hier, wie so oft in unserem Leben, gerade bei uns Gläubigen, was der Gottlose fürchtet, das wird ihm begegnen, und was die Gerechten begehren, wird ihnen gegeben, so in Sprüche 10,24. Wir sollten das nicht zu beschönigen versuchen. Es ist so, auch bei uns Gläubigen, und es kommt so. Tatsächlich sahen die Fürsten der Ägypter jetzt, wie schön Sarai war. Jetzt stießen sie erst recht drauf. Jetzt passiert, was Abraham im Vorfeld mit seinem Mund befürchtet hatte. Erkennen wir das oder kennen wir das nicht so? Es steht in Matthäus 12,34, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Nein, das ist kein feines gläubiges Herz, das dem Mund seine ärgsten Befürchtungen mitteilt, auf diese Art. Aber erging es nicht oft auch uns schon so, dass wir unseres Herzens Gedanken aus unserem eigenen Mund hören? Wenn wir uns so verhalten, wie es ja eigentlich richtig wäre vor Gott, dann wird uns von außen dies oder jenes drohen. Dann werden wir an den Konsequenzen zu leiden haben. Das befürchten wir doch öfter. Aber dazu möchte ich, der in diesem Punkt keineswegs besser ist als andere, anmerken, ich habe noch nie erlebt, dass ein Gotteskind, das ich kenne, das im Glauben es gewagt hat, im Vertrauen auf Gott das Richtige, die Wahrheit nämlich zu tun und zu sagen, hinterher einen Nachteil erfahren hat. Den Umgekehrten vorher habe ich x-mal erlebt und erfahren und gesehen, dass nachher der Schaden größer war, als man vorher befürchtet hatte. So kam es nun auch. Sarai landet im Harem des Pharao. Abraham aber stand da als ihr Bruder. Und das heißt im Gesetzessinn der Antike als ihr Vormund. Abraham wird dadurch sehr reich. Aber wen von uns beschleicht hier nicht ein schreckliches Gefühl? Es geht jetzt nun alles in eine Richtung, die kein Gläubiger gutheißen wird. es geht in Richtung irdisches Wohlfühlleben, es geht hin nach Laodicea, es geht dorthin, wo der Glaube nicht nur schwierig, sondern nahezu unmöglich wird, in eine unaufhaltsame, wenn auch schleichende Inflation des Glaubens wegen zu Unrecht erworbenen weltlichen Gütern. Man höre, aber man staunt diesbezüglich gar nicht mehr. Wir lesen, es ging Abraham gut um ihretwillen, und er bekam Schafe, Rinder und Eselhengste, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Was für eine Situation! Wir kennen genau diese angeführten 7 irdischen Segnungen auch aus dem Buch Hiob. Und einmal mehr wird hier ganz klar, dass Wohlstand nicht automatisch auf göttlichen Segen wegen korrekten Glaubensverhalten zurückzuführen ist. Nicht einmal im Alten Testament ist es so. Und im nächsten Kapitel der Bibel zeigt sich ja, was daraus wurde, aus diesem Segen. Er wurde zum Konfliktstoff mit dem Neffen Abrahams, mit Lot, und führte zu ihrer Trennung. In der Folge führte er dann zur sodomitischen Bürgerschaft und damit zum Fall von Lot. Ja, wie viele geistliche Leichen und wie viel Rost, wie viele Trümmer zeigen eine schreckliche Spur der Verwüstung auch auf unserem Glaubensweg. Die allermeisten sind uns ja gar nicht bewusst oder gar nicht mehr bewusst. Wir wischen uns den Mund, waschen uns die Hände und meinen, da war nichts Schlimmes. Aber nein, vieles, allzu vieles zeigt wieder uns. Wo sind denn unsere Kinder? Wo sind unsere Verwandten? Was ist der Grund dafür? Doch damit nicht genug. Es zeigen sich leider noch andere Folgen. Hagar, die ägyptische Magd, ist nun da. Nirgends im Wort Gottes finden wir eine Stelle, wo Abraham zu einem ägyptischen Magd hätte kommen können, als hier in Ägypten. Und was daraus geworden ist, das wissen und sehen wir ringsum. Die ganze Welt und auch wir laborieren bis heute an den Folgen dieser Lüge Abrahams. Ja, heute mehr denn je. Halten wir hier auch gedanklich einmal inne und bedenken wir, welche Kette an schwerwiegenden Folgen das Verhalten der Gläubigen über ihr irdisches Leben hinaus nach sich zieht. Doch welchen Christen interessiert das heute? Wir idealisieren doch alles nach unserem Geschmack. Unsere Werke aber, die folgen uns allen nach. Und über all dieser Tragik erhebt sich allerdings ja auch jene Tatsache, die uns noch viel tiefer in die Buße treiben muss als unser oft sorg- und verantwortungsloser Wandel in der Halbwahrheit. Gott hatte verheißen, Abraham zu segnen. Und das geschah eben genau deswegen, und zwar parallel zu diesen halbherzigen, wirren, der Welt und auch dem Glaubensauge verborgenen Umständen, die nun entstanden waren. Denn Abraham geht mit großem Gewinn ins Land Kanaan zurück. Der treue Bundesgott hatte verheißen, ihn zu segnen, und er segnete ihn auch. Ist es nicht beschämend? Was, wo, wie und worin unser Segen besteht, das mag nun jeder von uns selber erkunden, der bis heute immer noch bei Christus ist, trotz seines bisherigen Wandels. Es ist schon ein sonderbares Ding, wenn wir für vieles dankbar sind und es eigentlich nur deshalb sein können, weil Gott seine Zusagen eingehalten hat. Meint ihr nicht? Und so fällt Gottes Gericht letztendlich nicht auf Abraham, sondern auf den Pharao. Wir lesen, aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais, der Frau Abrahams, willen. Der Text sagt nichts aus über die Art dieser Plagen, aber eines geht daraus deutlich hervor. Der Pharao erkannte sehr schnell, dass es wegen Sarai sein musste, die allerdings dabei unberührt geblieben war. Was lernte Abraham aus dieser ganzen Sache und was lernen wir hoffentlich auch dabei? Dass er Abraham entgegen seiner Befürchtungen überlebt hatte. Aber nicht aufgrund seiner menschlichen Strategien, sondern weil der treue Gott ihn hindurchgerettet hatte, trotz seiner Sünde. Klingt nicht ganz unbekannt, oder? Immer peinlicher wird die Situation, denn nun kommen die Fragen, nun kommen die Vorwürfe. Da steht, da rief der Pharao den Abraham und sprach, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Ja, weit entfernt von jeglicher Normalität des Glaubenslebens muss Abraham nun gerade vor dem Pharao erscheinen und wird zu Recht der Lüge und Unwahrhaftigkeit bezichtigt, der Verkläger der Brüder. Wie oft liefern wir ihm selber die Ansatzpunkte? Und Gott lässt es zu, dass Abraham mit diesen drei Fragen konfrontiert wird. Warum hast du mir das angetan? Abraham steht bezüglich dieser Frage vor dem Problem, dass ihn der Fürst dieser Welt mit jener uralten Beschuldigung angehen darf, die ja wohl immer wieder alle verwenden, die nicht aus der Wahrheit sind. Warum hast du mir? Und er zeigt ein Finger auf den Kontrahenten, drei Finger zeigen auf den Ankläger zurück und einer nach oben zu Gott. In jeder Gemeinschaft, in jeder Familie in der Welt ist das Credo. Du hast mir geschadet. Bei den Gläubigen ist es eine extrem ungute Situation, in die er sich da hineingelogen hat. Denn Abraham muss zugeben, dass er, der Freund Gottes, in eben dieselbe ungute, böse Kategorie gehört durch seine Unwahrheit. Und das räumt doch jeden von uns die eigene Vorstellung auch nur von einem Hauch an Heiligkeit vollends ab und gibt Gott alle Zeit recht, dem guten Gott, der seinen Heiligen nicht trauen kann. Mensch ist Mensch und Mensch bleibt Mensch. Es gibt eben nur einen, der vom Himmel gekommen ist und der auch dorthin zurückkehrt. Nur einen. Das sehen wir in solchen Stunden ein. Das wird uns deutlich genug. Ach, wären wir doch in Christus geblieben. Wie gut es ist, dass es nur diesen einen gibt, der die Wahrheit in Person ist, den Sohn Gottes, unseren Heiland und Erlöser, in dem wir sein können und dürfen, ja bleiben müssen. Das wird uns in solchen Momenten so peinlich bewusst und wir sind dann wieder einmal ganz klein und dankbar dafür. Aber noch nicht genug damit. Der Allmächtige lässt den Ankläger weitere zwei Fragen stellen. Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Nun, was soll er darauf sagen, der Freund Gottes, der ein Segen werden soll? Wird der Freund Gottes antworten, weil ich um mein Leben gefürchtet habe? Ihr wisst alle genauso wie ich, es gibt Situationen, da kann unser Eins nichts mehr sagen, weil im Hintergrund viel zu viel auf dem Spiel steht. Geistlich ist es zu teuer, noch einen weiteren Schritt in die falsche Richtung zu tun, noch einmal etwas zu beschönigen, versuchen, noch einmal eine Anleihe beim Vater der Lüge zu nehmen. Abraham schweigt. Der gesegnete Sünder schweigt. Vorerst peinliches, später aber seliges Nichtssein ist die Folge. Wie viele solcher Breschen braucht der Mensch, der Gläubige? Wie viele solche Situationen muss Gott heraufführen, bis ein Gotteskind seinen totalen Bankrott erklären wird und nur mehr, aber absolut nur mehr, mit Jesus gestorben sein will? Und dann erst kann Gott sein Kind mit dem Evangelium wirklich hinaussenden. Hinaus in eine verlorene, in eine verlogene Welt, zu einer ebensolchen Menschheit. Nicht nur in dem Bewusstsein, ich bin genauso wie ihr alle, ich bin keinen Deut besser. Nein, im tiefsten Bewusstsein, ich gehöre weg. Ich muss mit Christus gestorben sein, unbedingt. Aber leider brechen viele einfach schon vorher los und stiften an anderen und an sich selbst sehr viel Unheil. Die Frage ist, ob Gott alle demütigen kann, und zwar genug demütigen, sodass sie endlich ihr Kreuz, ihr Todesurteil auf sich nehmen. Frieden hätten wir ja alle. Frieden wie einen Wasserstrom, wenn wir nur die Bedingungen eingehalten hätten. Gestorben mit Christus und nun aber Christus in uns. Aber wollen wir das Erste nicht wahrhaben, dann müssen wir wohl immer um unser Leben fürchten. Wir gehen dann tausend Kompromisse ein, ein Leben in der Lüge, und so können wir vom Zweiten, von Christus in uns, nichts profitieren. Gott legt jetzt noch eines drauf und lässt den Pharao die dritte Frage stellen. Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Peinlich, peinlich, peinlich. Das erinnert an den dreifachen Verrat des Petrus und an Jesu dreifache Frage, hast du mich lieb? Wir kommen dem nicht aus, wenn Gott uns immer noch gnädig ist. Drei hochnotpeinliche Fragen, die der beschämte, spätere Vater des Glaubens nicht beantworten kann, nicht beantworten will, wenn er noch einigermaßen gläubig, das heißt von Gott abhängig ist. Und immer mehr wird ihm dadurch der eigene Boden, die menschliche Vernunft, die Standfestigkeit entzogen. Wunderbarer, herrlicher Gott, liebevoller Vater. Abraham ist zu nichts geworden dadurch und der Pharao zu Schanden. Bedenken wir diese Stelle, halten wir sie fest. Der Vater der Gläubigen wurde zu nichts. Jesus Christus wurde um unsertwillen zu nichts. Bedenke das, o Christenheit, und Gott erwählt nur das, was nichts ist, steht in 1. Korinther 1,28. Es blieb jetzt nur noch der Befehl zur Ausweisung. Wir erinnern uns recht gerne, geh aus. Das war das erste Wort an Abraham. Jetzt klingt es wie Musik. Und Abraham wird sehr froh gewesen sein, das Weite suchen zu dürfen. Ich denke, wir alle kennen das. Das schafft ja die Gelegenheit, wenn auch nicht ungetrübt, mit dem Herrn allein zu sein. Weg von dem Lärm und Getue und Gehabe der Welt, das uns nun wieder so fremd und unpassend scheint. Nun aber mit dem flauen Gefühl im Inneren, dass wir uns wieder einmal angepasst haben. Draußen sind die Lügner, sagt uns das Wort, und wir erkennen seine Zweischneidigkeit. Besser denn je, aber noch mit einem flauen Gefühl. Wir sind ein komisches Gebilde geworden seit dem Sündenfall, ein tragikomisches, denn schon bald darauf sind wir ja wieder oben auf und der nächste Hammer steigt am Horizont unseres Lebens langsam oder gar nicht so langsam hoch. Der Hammer, der Felsen zerschlägt. Gott sei Dank. Abraham zieht mit seiner Frau Sarai über die Grenze in den Negev, übrigens weit davon entfernt, die Brautgeschenke zurückzuerstatten. Es war ja auch nicht verlangt. Abraham ist ja ein ausgezeichneter Ökonom, so hörten wir es in der letzten Predigt. Hier müssen wir aber zugeben, er ist leider auch ein tüchtiger Opportunist. Die Sünde hat ihn dazu gemacht. Oder wollen wir hier ausschließlich vom Gottes Segen reden? Das wäre Schwärmerei. Ach, wir Christen hier im Westen, was haben wir nicht alles zusammengerafft und haben uns emsig bei Gott bedankt dafür. Wir hatten gar nicht bemerkt dabei, dass wir eine Fahrkarte Richtung Laodicea mit im teuren Gepäck hatten. Denn vieles, das Allermeiste davon macht uns ja reich. Das Evangelium aber ist den Armen gegeben, denn in jeder Hinsicht Armen. Und jetzt, ja genau jetzt in diesem Augenblick, in diesen Tagen, jetzt, während in Nordkorea unsere Glaubensgeschwister nackt angekettet sind in Betonwannen, all ihrer irdischen Güter beraubt, jetzt, während in Pakistan ganze Christenfamilien ja auch ihre Kinder nicht aus ihrer Schuldknechtschaft herauskommen und Tag und Nacht arbeiten müssen, ohne jede Aussicht auf Freiheit, jetzt, während im Süden Christen gerade in diesen Stunden ausharren müssen, in verschlossenen Containern, in der prallen afrikanischen Sonnenhitze, ohne Wasser, ohne WC. Zur gleichen Zeit bedanken wir uns für Güter, die wir, recht und ehrlich besehen, nicht verdient haben. Wir steigen in unser Auto, fahren Schuppen, verwenden unsere E-Card ganz selbstverständlich und regen uns nebenbei noch über vieles auf, das unseren Konsum und unser Wohlleben hemmt und stört. Unsere Geschwister in islamischen Ländern werden verstümmelt, ihre Wunden werden mit Salz gefüllt, die Körper ihrer Töchter in Bordellen mit Zigaretten gebrandmarkt und wir jammern über Kleinigkeiten, die uns stören in unserem Wohlleben. Lassen wir uns das gesagt sein und uns einmal mehr fragen, ob wir noch mit Petrus sagen können, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, steht in Apostelgeschichte 3,6. Ja, haben wir denn noch etwas zu geben? Und was haben wir, das wir einem Suchenden geben können? Das Evangelium? Das Evangelium der Armen? Nun jedenfalls, Abraham zog von dort aus und mit ihm Sarai. Und mit ihnen viele Schafe und Rinder und Eselhengste und Knechte und Mägde und Eselinnen. Ja, zahlt es sich aus, in Ägypten zu lügen? Zahlt es sich aus, eine Sarai zur Frau zu haben, eine halbe Schwester? Ist es praktisch, immer einen Kompromiss auf Lager zu haben, weil man ohnehin nur halbherzig in die Nachfolge eingestiegen ist? Eine halbe Glaubensschwester, ein halber Glaubensbruder, ein halber Vater der Gläubigen? Ach, wandle vor mir und sei ganz. Ganz, das ist Gottes Wort an Abraham und auch an uns. Das sagte Gott ihm allerdings erst, als er 99 Jahre alt geworden war, also Jahre später. Und es gibt Dinge, Worte und Anweisungen, die Gott uns erst später sagen kann, die wir heute immer noch überlesen, weil Gott sie uns noch nicht sagen kann. Ja, halten wir Gott und unsere Seele immer noch auf? Ziehen wir ein kleines Zwischenfazit, um dieser unserer Seelen willen, der Bund mit Abraham hatte in der Tat zu wirken begonnen. Der Pharao war verflucht worden. Warum? Weil er Abraham geflucht hatte. Und Abraham wurde, trotz seiner Zielverfehlungen, gesegnet. Was lernen wir daraus? Was sehen wir? Die Treue Gottes bleibt. Die wunderbare Treue Gottes. Es bleibt bestehen, wie 2. Timotheus 2,13 sagt, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Unsere Untreue kann uns aber alles kosten. Was bei Saul und bei Gehasi schief ging, das ging auf Dauer schief. Das ist das eine. Was aber bei Abraham, bei Josef und bei David zu einem guten Ende kam, trotz ihrer Zielverfehlungen, das hat uns sehr viel zu sagen. Kennst du den Unterschied? Ist er uns klar? Es kommt auf dein Herz an, auf das ängstliche, zerschlagene, auf das gedemütigte Herz, das in seiner Armut an Gott hängt, hängen bleibt. Bleibt in mir, sagt Christus. Und wenn es nicht zur Armut des Herzens gekommen wäre, dann wäre der Text über Abraham jetzt hier zu Ende. Das ist er aber nicht, und zwar bei weitem nicht. Abraham wird von Gott trotz allem, was passiert ist, als der Vater des Glaubens hingestellt. Dann wirft vielleicht jemand ein, ja, Glauben, 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 was habe ich denn davon? Das ist aber nur die Frage der Spötter, oder? Ja, sind wir da so sicher? War es nicht Petrus, der Jesus eines Tages gefragt hatte, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? So in Matthäus 19,27. Ja, da schau her, es sind doch die Frommen, die Heiligen, die solch geschäftliche Einstellung an den Tag legen. Was habe ich davon? Wenn wir hier wieder einmal innehalten und unsere Einstellung diesbezüglich überprüfen, wenn wir da wirklich mit Gottes Hilfe tief verschürfen, dann müssen wir zugeben, der Glaube, der ist eine Gabe Gottes, er ist ein Teil der Frucht des Geistes Gottes. Und damit erübrigt sich aber jeder pragmatische Ansatz, alles Geschäftliche überlegen. Ja, ganz im Gegenteil, das wahre Glaubensleben bringt nichts ein an Geld und Gut. Wohl aber kostet es einiges. Gott will ja auch der Herr unseres Portemonnaies sein und nach Belieben hineingreifen können. Und dazu kommt, wo der natürliche Mensch seiner Lust die Zügel schießen lässt, da heißt es für den Menschen des Glaubens, verleugne dich selbst, verleugne die Lust der Welt. Und was die Ehre betrifft, wer von uns nicht bereit ist, um Jesu Namen und des Glaubens an ihn sich verkennen, sich verlachen und verspotten zu lassen, ja gegebenenfalls auch verfolgen zu lassen, der soll besser gleich auf seinen Glauben verzichten. Genauso was Hass, Rache und Vergeltung betrifft. All dem tritt der Glaube, Gottes Gabe, entgegen, auch dem Neid und aller Rechthaberei. Ist es nicht so, dass wir viel mehr gehalten sind, von dem Christus in uns, in Vergebung und Versöhnung unseren Weg zu gehen, und zwar ganz still und bescheiden, ohne alles Aufhebens? Und schließlich ist ja mit keinem Wort die Rede davon, dass Gott die Gläubigen vor den auftretenden Leiden dieser Zeit befreit. Wir alle haben nichts als das Gegenteil davon erfahren. Und so erging es auch dem Abraham, wie wir gesehen haben. Gott hat es nicht gefallen, ihn vor der Hungersnot zu bewahren, ihn davon auszunehmen. Und dazu kommt, das haben wir vorhin behandelt, dass und wie die Sünde dazu kam. Die Sünde ist für die Gläubigen, für die für Gott Abgesonderten das schwerste Übel, das schrecklichste Ungeheuer auf dem Weg, im Alltag, in allen Beziehungen. Denn die Sünde, die schafft Verstrickungen und Folgen, die für uns später unreparierbar sind. Freilich hat auch das Sinn. Denn die Sünde weist uns dadurch auf die Notwendigkeit von Jesu Opfer hin und dass wir in ihm mitgestorben sein müssen. Aber der Prozess, das zu erkennen und anzuerkennen, der schreitet bei den meisten viel zu langsam voran. Da laufen manche juristische Prozesse in der Welt sogar schneller ab. Wir könnten uns sogar ganz gut trösten über manches Leiden, das wir haben, wenn wir nur diesem Prozess nicht mehr ausgeliefert werden, diesem Leiden wegen unserer Sünde. Abrahams Notlüge und deren verheerende Folgen in seiner Verwandtschaft und in der Weltgeschichte zeigt uns das deutlich auf, wie recht doch das Wort hat, siehe, seinen Heiligen traut er nicht, die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Das zeigen nicht nur die alttestamentlichen Personen, wie zum Beispiel Isaak mit seiner übermäßigen Genusssucht und seiner unrechten Vorliebe für seinen ältesten Sohn oder Jakobs, so gar nicht kindliche, ja, lieblose Schauspielerei in der Familie oder das Sträuben des Mose, Gott gehorsam zu sein, oder Davids Mord und Ehebruch, oder der Trotz und die Verzagtheit des Elia, oder das Zweifeln und Wanken des Johannes des Täufers und im Neuen Testament der Übermut des Petrus. Ach, es gäbe ja noch viel mehr zu berichten, bis hin zu unserem Denken, Wünschen und Tun. Ein eigenes Buch könnte man füllen mit den biblischen Beispielen, aber die Bibel ist ja schon voll davon. Und gerade deswegen ist es so ein trostvolles Buch, denn das alles sagt uns, dass auch wahre Gotteskinder sehr wohl zu Fall kommen, aber darüber nicht verzagen sollen bei aller ihrer Traurigkeit, sondern aufstehen in Christus. Abraham würde sonst, nebst anderen, so lichtumflossen dastehen, so erhaben über alle Erdendinge und Leidenschaften, dass es für uns eins zum Verzweifeln wäre. Unsere Frage wäre dann sicher nicht, was wird uns denn dafür, sondern wer kann denn dann überhaupt damit, wer kann denn dann selig werden? Nur die Antwort ist sonnenklar, ob damals, ob heute, keiner. Gar keiner kann mit, nur einer kann, wie Jesus sagte zu Nikodemus in Johannes 3,13, und niemand fährt gen Himmel, denn der vom Himmel her niedergekommen ist, nämlich des Menschensohn, der im Himmel ist. Ja, so ist es. Für uns alle gibt es nur die eine Lösung, was immer passiert, was immer die Voraussetzung ist, was immer die Zukunft bringen mag, die Lösung heißt in Christus drinnen, da geht es, in ihm ist es möglich. Überall sonst ist es unmöglich. Bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und in Christus sind die himmlischen Dinge, ist das neue Leben und alles, was uns Gott zugedacht hat, für uns erreichbar. Christus ist für uns die Weisheit, die Rettung, die Heiligung und die Erlösung und die Gerechtigkeit. Nirgends sonst gibt es das. Und deshalb gibt es eine Sünde, die ist wirklich gefährlich für unseren Verbleib in der Ewigkeit. Und die heißt, dass sie nicht glauben an mich, an Christus. Nun noch aber ein paar Worte zu Abrahams Gehilfin. Wir lesen im 1. Mose im Kapitel 18 ab Vers 1. Und der Herr erschien ihm, Abraham, bei den Terebinden Mamres, während er am Eingang seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und er erhob seine Augen und schaute, siehe, da standen drei Männer ihm gegenüber, und als er sie sah, eilte er ihnen entgegen vom Eingang seines Zeltes, beugte sich zur Erde nieder und sprach, »Mein Herr, habe ich Gnade vor deinen Augen gefunden, so geh doch nicht vorüber an deinem Knecht. Man soll ein wenig Wasser bringen und wascht eure Füße und lasst euch nieder unter dem Baum, so will ich einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz stärkt. Danach mögt ihr weiterziehen, denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie sprachen, »Tue, wie du gesagt hast.« Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, nimm rasch drei Maß Feinmehl und knete sie und backe Brotfladen. Abraham aber lief zu den Rindern und holte ein zartes und gutes Kalb und gab es dem Knecht, der eilte und breitete es zu. Er trug Butter und Milch auf und von dem Kalb, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor. Und er stand bei ihnen unter dem Baum und sie aßen. Da sprachen sie zu ihm, wo ist deine Frau, Sarah? Er antwortete drinnen im Zelt. Da sprach er, gewiss will ich um diese Zeit im künftigen Jahr wieder zu dir kommen und siehe, deine Frau Sarah soll einen Sohn haben. Sarah aber horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war, und Abraham und Sarah waren alt und recht betagt, so dass es Sarah nicht mehr nach der Weise der Frauen ging. Darum lachte sie in ihrem Herzen und sprach, nachdem ich verblüht bin, soll mir noch Wonne zuteil werden, und dazu ist mein Herr ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und spricht, sollte ich wirklich noch gebären, so alt ich bin? Sollte denn dem Herrn etwas unmöglich sein? Zur bestimmten Zeit will ich wieder zu dir kommen im nächsten Jahr, und Sarah wird einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber sprach, doch, du hast gelacht. War dieser Besuch Gottes in Abrahams Zelt nicht hauptsächlich auf Sarah ausgerichtet? Der göttliche Gast lenkt das Tischgespräch doch sofort ganz deutlich auf sie und dabei lüftet er das Geheimnis seiner Absicht. Er sagt, übers Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Hier offenbart sich nicht nur die Allwissenheit, sondern auch die Allmacht des Ewigen. Und wenn wir an dieser Stelle innehalten, müssen wir wohl bedenken, wie oft wir selber aus eigenem angeschoben haben, im Glaubensleben, um gewisse Dinge zu erreichen, die zwar verheißen waren, aber unserer Meinung nach nicht rechtzeitig kommen wollten. Das ist ein uraltes Leiden der Gläubigen. Gott verheißt etwas und die Seinen können es nicht erwarten, nicht erdulden. Sie führen selber von sich aus eine Lösung herbei. Und zwar mit Gewalt, zum eigenen Schaden und zum Schaden anderer. Denken wir zum Beispiel an Rebekka und ihr schändliches Tun, ihren Sohn Jakob anzustiften, dass er sich das Erstgeburtsrecht ergaunert, obwohl alle Familienmitglieder die Verheißung Gottes kannten, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Und so auch Sarah. Sie hat mit ihrer ägyptischen Magd Hagar einen typischen Eingriff gemacht in Gottes Verheißung, einen Vorgriff. Und was für eine fatale Sache. Wie oft können Gläubige nicht warten, bis der Zeitpunkt Gottes gekommen ist? Der ganze Unsinn, beispielsweise mit dem zweiten Segen, mit der Fülle des Heiligen Geistes und vieles andere mehr, zeugt von diesem Übel. Da fallen jene, die etwas gelten wollen vor den anderen, reihenweise dem Widersacher zum Opfer. Auch Saul hatte ja seinerzeit nicht warten können und das war ganz klar der Anfang von seinem Ende. Eine furchtbare Tatsache, nicht warten können und deshalb unterzugehen. Die Worte, übers Jahr wird Sarah, dein Weib, einen Sohn haben, die haben ganz verschieden gewirkt auf die beiden Eheleute. Für Abraham waren sie eine wunderbare Bestätigung dafür, dass der Allmächtige, der mit ihm redete, ins Verborgene seines Herzens schaut und nächstes Jahr sein innerstes Sehnen und Seufzen erfüllen würde. Und diese Worte vermitteln auch die Macht, die der hat, der sie ausspricht. Es war Gottes Wort. Und damit nicht nur Gottes Versprechen, sondern eine klare, zukünftige Tatsache. Sarah aber bringt dasselbe Wort Gottes zum Lachen. Das ist dem Allmächtigen nicht entgangen. Sarah lacht darüber, dass etwas bei Menschen geschehen soll, was nicht bei Menschen geschehen kann, was Menschen unmöglich ist. Es war der Unglaube. Es war das Rechnen mit den sichtbaren, mit den sinnlichen Dingen, das Sarah zum Lachen treibt. Und schließlich lügt sie auch noch vor Gottes Angesicht und muss sich deshalb sagen lassen, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Wir lesen hier und anderswo oft zu schnell darüber, allzu schnell, bleiben wir doch einmal stehen und werden wir ganz ruhig und besonnen und lassen wir diese Sache auf uns wirken. Muss Gott uns rügen, weil wir ihm nicht zutrauen, dass er durchführen wird, was er sagt? Nein, Sarah, sie war keine Maria. Das war ein gewaltiger Unterschied. Auch zu Maria kam ja das Wort, steht in Lukas 1, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und bald darauf hört sie, glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Nein, Sarah war keine Maria, aber auch keine Hanna. Das steht ganz klar fest. Freilich, Sarah war im Grunde ihres Herzens eines Sinnes mit ihrem Mann, das beweist ihr Verhalten. Dies sogar zu viel, was ihr fleischliches Vorpreschen mit Hagar beweist. Aber ihr Glaube war matt und war starken Schwankungen ausgesetzt. Was wäre das für eine Wohltat gewesen, wenn sie ihren Mann entgegengetreten wäre, immer wenn er einen Irrweg einschlagen wollte? Zum Beispiel, als er sie zweimal als seine Schwester ausgab und in die Hände anderer Männer überlieferte. Was wäre sie ihm da für eine Hilfe gewesen? Können das nicht gerade viele gläubige Frauen sehr gut, nämlich ihrem Mann sagen, ist das wohl auch recht, was du da vorhast? Und zwar in ihrer lieblichen und milden Weise. Ja, das wäre die Art der Gehilfin, nicht aber, wenn sie alles schön und gut findet, was er tut. Nein, Sarah hat es nie geschafft, ihrem Mann entgegenzutreten. Sie hat es auch nie geschafft, ihrem Gatten in seinen bangen Stunden des Zweifels ein aufrichtendes Trostwort zuzusprechen. Sarah ist dagegen leider in sich selbst stark genug, ihrem Mann eine Nebenfrau zuzuführen. Ja, das geht unter ihrer Regie. So aber verführte sie ihren Mann zu einer Tat des Unglaubens. Sie hat so die Art der in sich starken Frau, wie wir sie aus vielen gläubigen Familien und Gemeinden kennen. Einerseits herrschend und bestimmend, alles aber, was nicht ihren Intentionen entspricht, was sie nicht für richtig oder möglich findet, das belächelt sie oder lehnt es ab. Andererseits, wenn es darauf ankäme, als Gehilfin männlich zu handeln, da sinkt ihr Glaube mit dem ihres Mannes sofort hinab ins Bodenlose. Denken wir auch an andere Frauengestalten des Alten Testaments, an die Frau des Hiob, sage Gott ab und stirb, oder an Michael, die Frau Davids, an Salomos Frauen, im Grunde lauter Problemfälle. Selten hebt sich davon eine Frau der Bibel sehr positiv ab, aber es gibt sie tatsächlich, zum Beispiel eine Abigail. Wie ist es? Schaut der Prozentsatz im Neuen Testament da nicht anders aus? Finden sich da nicht viele Frauen, die weit mehr Glauben hatten als viele Männer? Die Syrophönizierin zum Beispiel, die Maria von Bethanien und jene Frauen, die dann auch unter dem Kreuz zugegen waren, wo kaum noch Männer waren. Aber damit noch einmal zurück zu Sarah. Vor Gott konnte es nicht angehen, dass die Frau des Vaters der Gläubigen, die Stammmutter Israels, von der Jesaja später schreiben durfte, seht auf Abraham, euren Vater, und auf Sarah, die euch geboren hat, dass die eine Halbgläubige, eine Schwachgläubige bleibt. Der Sohn der Verheißung sollte ja nicht nur einen gläubigen Vater, sondern auch eine gläubige Mutter haben. Und das ist der springende Punkt. Deswegen beschäftigt sich Gott mit ihr. Daher auch der Besuch, daher die Frage, daher auch der Dialog, daher Gottes Bemühen um Sarah. Weil Gott weiß, was wir für ein Gebilde sind. Und er kommt deshalb auf uns zu. Sarah versinkt nach Gottes Reden in Schweigen. In tiefes, anbetendes Schweigen. Und dieses Schweigen ist das Ende ihres Zweifels und die Geburt ihres erstarkenden Glaubens. Das anfängliche Lächeln aus dem Unglauben hat eine wunderbare Verwandlung erfahren. Es ist zum wortwörtlichen Isaak geworden, zum seligen Lachen, wie der Psalmdichter schreiben darf in 126,2. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Gott schenkte dem Abraham seine Frau in einer höheren Weise wieder, ehe er ihm noch den Sohn schenkte. Na, wie ist das in der Ehe? Was ist das beste Teil eines Gläubigen in seiner Ehe? Was soll er tun? Er soll weniger tun, dafür mehr lieben, mehr hoffen, mehr beten und mitunter so auch mehr leiden. Denn es kommt auf Gott an, nicht auf das, was wir tun. Er ist der Herr, Adonai, mein Eheherr. Er ist der Herzenskenner, wie auch unser Text beweist. Was die gläubige Frau soll, das ist vor allem nicht viel reden. Schon gar nicht diskutieren und schon überhaupt nicht mit ihrem ungläubigen Mann. Es war nie die Aufgabe der Frau, es war nie ihre Gabe, den Unglauben zu bekämpfen oder den Glauben zu fördern, solange es dabei auf logische Überlegungen ankommt. Der Fehler liegt bei den Ungläubigen ja nicht im Kopf, sondern im Herzen. Linde und mild sein, das ist der köstlichste Schmuck der Frau. Aber der kommt nur zur Geltung, wenn sie dabei unerschütterlich im Glauben und unentwegt in der Wahrheit bleibt. Der stille Wandel der Frauen, ohne Wort, ist seit gut 2000 Jahren das beste Rezept, ihre Männer für Christus zu gewinnen. Und nichts macht mehr Eindruck als die gelebte Frucht des Geistes bei Männern und Frauen. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Es gilt für alle Jünger und im Besonderen für alle Jüngerinnen, denn nur die Frucht spricht für den Baum. Was aber noch mächtiger ist als der stille, gläubige Wandel ohne Worte, das ist das Ringen im einsamen Kämmerlein. Denn hier, unter Tränen und Seufzen, bezieht gerade die treue Jüngerin die Kraft, ihren Wandel dann auch in Liebe und Weisheit zu führen. Und es ist nicht blasphemisch, wenn wir dazu sagen, durch dieses Ringen wird der allmächtige Gott in seiner Liebe sogar sozusagen gezwungen, auf dem Plan zu erscheinen. Ein altes Gedicht sagt, und ob es währt bis in die Nacht, und wieder an den Morgen, soll doch dein Herz an Gottes Macht verzweifeln nicht, noch sorgen. Und wann deine Kinder von dir sagen können, liebe Frau, die Mutter hat recht, denn sie lebt von ihrem Glauben, sie ist hold und gut und glücklich durch diesen Glauben, dann ist es mehr wert und eine bessere Grundüberzeugung als alles andere gegen den Unglauben der Welt und der Familie. Und wir alle, die wir an Christus hängen, sind wir nicht Teil der Braut und als solche immer stark interessiert an allem, was der Herr zur Gehilfin und über die Gehilfin sagt? Denn alle diese ehelichen Worte und Dinge haben doch hauptsächlich zu tun mit Christus und seiner Gemeinde. In Christus kommen alle diese einschlägigen Voraussagen zur Erfüllung, wie es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei und Gott schuf den Menschen als Mann und Frau schuf er ihn und ich will ihm eine Gehilfin machen und das Weib wird den Mann umgeben und so weiter. Bis hin zu der Offenbarung, zu der geschmückten Braut des Lammes, die in die köstliche Leinwand gehüllt den vollendeten Leib des Christus darstellt. Sollte auch uns dieses Ziel zu groß erscheinen, dann klammern wir uns doch alle uns selber zu Trotz und Spott an das Wort, das Gott, der Herr, der Sarah selber gesagt hat und damit auch uns. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Amen.